einem Reich der Wörter oder zu Wortreich gehen, ist ja mindestens eine Lesart des Titels der neuen Anthologie des Stuttgarter Autorinnen-Stammtischs. Und ich begrüße herzlich am Telefon Jutta Weber-Bock. Schön, dass es klappt.
Ja, herzlich willkommen. Wunderschön, dass wir heute die Sendung nachholen können. Ich freue mich sehr.
Ja, ich habe es anfangs ja schon gesagt, wir haben das Ganze schon mal durchgespielt am Mittwochabend, als auch die Sendung angekündigt war. Aber da hat uns die Technik einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und wir haben es zwar wunderbar gemacht hier, aber wir waren nirgends zu hören. Heute sind wir zu hören und ich hoffe, wir kriegen es genauso wieder hin.
Ich denke mal schon, ja.
Jutta Weber-Bock ist in Melle geboren und auch dort aufgewachsen. Sie studierte Germanistik und Philosophie an der Uni Osnabrück und ist ausgebildete Gymnasiallehrerin. Im Jahr 83 ist sie mit einer Liebe nach Stuttgart gekommen und aus Liebe zur Stadt geblieben. Heute lebt und schreibt sie im Stuttgarter Heusteigviertel als freie Schriftstellerin und vor allem auch als Dozentin. Da kennen Sie, glaube ich, ziemlich viele. Jutta, schön, dass wir wenigstens telefonisch Kontakt haben können. Ich wäre ja auch lieber hier dir gegenüber gesessen.
Ja, aber ich fühle mich ganz so, als ob ich jetzt bei dir im Studio sitzen würde. Ich kenne das ja ganz gut.
Und ja, genau. Du warst schon mehrfach hier. Du kannst dir es ungefähr vorstellen, wie es hier aussieht. Wortreich, eure Anthologie. Ich habe gerade schon ein bisschen auf den Titel abgehoben. Ich habe dann auch festgestellt, eure erste Anthologie hieß auch schon Wortreich. Die hatte nur die gelbe Farbe, jetzt ist blau.
Genau, jetzt sind wir sozusagen in die blaue Farbe, ins Blaue hinein, weil wir sind nicht nur wortreich, sondern auch ortreich und begeben uns sozusagen auch ins Blaue. Also die Autorinnen und Autoren, die sind zwar ansässig hier in der Region Stuttgart, aber die Geschichten, die spielen eigentlich so auf der ganzen Welt.
Anthologie, das kann man ja auf verschiedene Art und Weise verstehen. Gibt es denn einen roten Faden oder soll es einfach ein Spektrum darstellen, was ihr da macht?
Es soll einfach nur ein Spektrum darstellen. Es gibt also ganz bewusst keine Vorgabe eines Themas oder sowas in der Richtung.
Wie habt ihr dann die Texte ausgesucht? Hat jeder, der sich beteiligen wollte, quasi selber entschieden, was er da veröffentlicht?
Genau. Und dann gab es praktisch so eine Auswahlgruppe, die dann gesagt hat, ja, das kommt in Frage, das vielleicht nicht. Also da gab es schon die eine oder andere Sache, was dann nicht so ganz geklappt hat, wie der Autor oder die Autorin sich das vorgestellt haben. Aber ich denke, das ist normal bei so Anthologien.
Ich habe am Anfang gesagt, Appetithäppchen auf Literatur. Kann ich damit einverstanden sein mit dem Ausdruck? Oder ist mehr? Also sind es auch ganze Geschichten?
Es sind eigentlich ganze Geschichten, die immer so in einer eigenen Welt auch spielen.
Erzählen wir auch ein bisschen was über diesen Autorinnen-Stammtisch. Wer ist da alles dabei? Wer ist in der Anthologie vertreten?
Also in der Anthologie sind es dieses Mal 26 Autorinnen und Autoren. Und wir treffen uns normalerweise immer so alle 2 Monate mindestens. Und das hat jetzt im letzten Jahr nicht so ganz geklappt, aber trotzdem sind wir einander natürlich sehr verbunden und haben dann eben diese 2. Anthologie auf den Weg gebracht. Das war uns also auch eine Herzensangelegenheit. Bei der ersten Anthologie gingen ja die Erlöse aus den Verkäufen an Trottwar. Und dieses Mal gehen sie als Spende an die Tafelorganisationen in Stuttgart und der Region. Also es ist uns auch wichtig, dass wir mit dem Verkauf der Bücher etwas Gutes bewirken können.
Und so ein gemeinsames Projekt ist ja dann auch wieder was Verbindendes. Wenn ich es richtig gelesen habe, dann sind sehr unterschiedliche Autorinnen und Autoren, bekannte und weniger bekannte, Krimi-Schriftsteller und andere, also auch unterschiedliche Genres.
Mhm. Ja, also von Krimi, Fantasy, Science Fiction, humorvolles, Liebesgeschichten, auch lyrisches, biografisches, ist eigentlich von allem etwas dabei.
Wir können jetzt natürlich in der Sendung nicht alle 26 vorstellen, aber 8 von diesen Autorinnen und Autoren haben mir zum Glück kleine Lesestellen geschickt. die wir jetzt dann nach und nach auch zu Gehör bringen werden. Und wir sagen dann jedes Mal ein bisschen was zu diesen Autorinnen dazu, Autoren dazu. Ich habe das mit dem Stolper-I noch nicht so ganz drauf. Und zwar kommt jetzt nochmal Musik und dann danach als erstes Jürgen Seibold Honnolds Rückkehr. Ich glaube, wir sagen erst danach was, oder? Zum Autor.
Honnolds Heimkehr. Das war ein Tippfehler von mir.
Ah, ja, okay. Also Honnolds Heimkehr. Aber jetzt erstmal die Musik und dann, wie gesagt, sprechen wir kurz über den Autor und hören dann seine Lesung.
Okay, ja.
So, also zu Jürgen Seibold. Er ist ja wohl ziemlich bekannt als regionaler Krimi-Autor.
Genau, er ist geboren in Stuttgart und lebt heute im Rems-Murr-Kreis. Dort war auch 2007 sein erster Kriminalroman angesiedelt. Ein Psychothriller und ein historischer Roman sind ebenfalls von ihm erschienen. Er hat auch Stuttgart-Komödien geschrieben und Theaterstücke, ist inzwischen wieder als Musiker aktiv und hat eine ganz erfolgreiche Allgäu-Krimi-Reihe und ist dann mit Schneewittchen und den sieben Särgen 2020 und einem speziellen Buchhändler als neuer Ermittler in die Region zurückgekehrt. Und für seine Kurzgeschichte Honnolds Heimkehr, die in der Anthologie Wortreich abgedruckt ist, hat er sich so ein bisschen durch die Justizvollzugsanstalt Rottenburg führen lassen und auch vor allen Dingen durch die Buchbinderei, die in der Geschichte eine Rolle spielt.
Und er schreibt da selber irgendwie zu sehr, wie ich aus einem, ich bin gerade am Verhaspeln. Wie ich aus einem Gespräch mit der Leiterin einer anderen JVA weiß, mögen Justizangestellte nicht so sehr Szenen, wie sie vor allem in Fernsehkrimis vorkommen, Szenen in der Dusche mit Streitigkeiten unter den Inhaftierten. Ich halte mich in der Regel daran und lasse in meinen Krimis Streitigkeiten anderswo in der JVA stattfinden. Nur diesmal kommt eine Duschszene vor, aber nur ganz, ganz kurz und nicht in der Lesung, die wir jetzt von ihm hören.
»Na, Honnold«, sagte Pfandl und stellte sich neben ihn. Durch das Fenster im zweiten Obergeschoss konnte man über die Mauer hinweg die älteren Nachbarn beobachten, wie sie ihre Gärten in Ordnung brachten. Die Buchbinderei war der einzige Betrieb in der ganzen Anstalt, in dem man als Gefangener von seinem Arbeitsplatz aus nach draußen sehen konnte. Und nicht selten stand hier jemand am Fenster und träumte sich hinaus in die Freiheit. »Ein Jahr noch, Honnold«, sagte Pfandl, und nickte gutmütig zu den Gärtnern, den Rentnern hin. »Ein Jahr noch, Honnold, dann bist du auch einer von denen.« Honnold sah nachdenklich hinaus. »Und, Honnold«, hakte Pfandl nach, »freust du dich schon?« Honnold zuckte mit den Schultern und wandte sich nach rechts. Nun hatte er jenseits des Sportplatzes das Hafthaus 2 vor sich. Aus Gewohnheit folgte er mit dem Blick den Zahlen, die Zelle um Zelle von links nach rechts durchnummerierten. Und als er schließlich das vertraute Fenster über der 13 erreichte, breitete sich ein leichtes Lächeln auf seinem faltigen Gesicht aus. »Abrücken«, rief Pfandl um 11:40 in den Raum, und die meisten Gefangenen legten bereitwillig ihre jeweiligen Werkzeuge beiseite. Jetzt ging es für die Mittagspause zurück in die Zellen, und danach hatten sie noch mehr Zeit, als ihnen lieb war, alle begonnenen Arbeiten in Ruhe zu beenden. Honnold achtete nicht weiter auf Pfandls Kommando. Als Buchbindermeister und damit einziger Mann vom Fach hatte er in der Buchbinderei der Justizvollzugsanstalt Rottenburg mehr oder weniger Narrenfreiheit. Natürlich, er musste sich an die Regeln halten, aber wirklich am Zeug flicken wollte ihm keiner. Also passte er die Blätter noch sauber ein und drückte den Buchrücken sorgfältig an. Erst dann nahm er seine dünne Jacke vom Haken und wandte sich zur Tür. Die anderen hatten im Flur gewartet, nun ging es die Treppe hinunter und direkt vor ihm lief der Neue. Kreuzer war eine fiese Type, der nicht gern duschte und sein Hemd am liebsten offen trug, damit alle seine protzigen Tattoos auf der Brust und die Muskeln darunter sehen konnten. Er war zu Pranjic in die Zelle gekommen, in den zweiten Stock von Hafthaus 2, nur 3 Türen von Honnold entfernt. Schon in den ersten Tagen hatte er sich mit Hartinger angelegt und ihm unter der Dusche den Arm verdreht. Kunststück. Hartinger war ein Schwächling und die meisten ließen ihn in Ruhe, weil er keinem Böses wollte und weil er mit seiner armseligen Konstitution fast schon so etwas wie Welpenschutz genoss. Dieser Kreuzer war ein Arschloch und er würde seine Lektion bald lernen müssen. Am Abend hallten Schritte im Flur. Ab und zu war ein kurzes Gespräch zu hören und näher kam das Geräusch der Schlüssel, die sich in den Zellentüren drehten. Honold sah auf die alte Wanduhr, die er sich übers Bett gehängt hatte, pünktlich wie immer. Honold grinste. Wenn es so penibel zuging, hatte vermutlich wieder Pichler Spätschicht. »Na, Herr Justizhauptsekretär«, fragte Honold, als sich seine Tür kurz öffnete und der Beamte in die Zelle kam und sich an die Wand lehnte. »Oh, Honold, lassen Sie stecken«, brummte Pichler gutmütig. »Sagen Sie mir lieber, was mit Kreuzer passiert ist.« Pichler beschrieb vor seinem rechten Auge einen Kreis in der Luft. »Ach, hat der Neue ein Pfeilchen?« fragte Honold und machte sich erst gar nicht die Mühe, seinen scheinheiligen Tonfall glaubhafter klingen zu lassen. »Naja, er ist halt auch ein Arschloch. Da wird er wohl jemanden geärgert haben.« »Sie vielleicht?« Honold zuckte lächelnd mit den Schultern. »Mit mir legt sich schon lange keiner mehr an. Das sollten Sie eigentlich wissen, Pichler.« »Naja, vielleicht wusste es Kreuzer noch nicht.« Pichler musterte den Mann vor sich auf dem Stuhl nachdenklich, dann schlich sich ein Lächeln auf sein Gesicht. »Jetzt dauert es kein Jahr mehr, Honold, kein Jahr mehr.« Er nickte ihm aufmunternd zu, dann wandte er sich zum Gehen. »Pichler, hm? Haben Sie übermorgen auch Spätschicht?« Der Beamte drehte sich noch einmal zu Honold um. »Blöde Frage, selbe Woche, selbe Schicht, warum?« »Ach, ich dachte nur, weil ich vielleicht...« Pichler hob abwehrend die Hände. »Mach bloß keinen Scheiß, Honold!« Er sah den anderen besorgt an. »Verstanden?« Honold erwiderte den Blick, blieb aber stumm. »Ich will, dass du in 11 Monaten hier rauskommst, verstanden? Du bist viel zu gut für dieses Loch hier, also bau keinen Scheiß!« Pichler wartete auf eine Antwort, auf eine Geste, ein leichtes Nicken, und als nichts kam, stieg Wut in ihm auf. »Mensch, Honold, du Depp!« Er schüttelte verärgert den Kopf. »Sitz dir deine Strafe ab, obwohl du längst auf Bewährung draußen sein könntest!« »Ist ja schon gut, Herr Justizhauptsekretär«, versetzte Honold und lächelte dabei etwas wehmütig. »Ich hab's verstanden.« »Gut.« Pichler wandte sich ab und drehte sich in der Tür noch einmal um. »Dann schlafen Sie mal gut, Herr Honold.« Er zwinkerte ihm zu und schloss hinter sich ab.
Soweit also Jürgen Seibold mit Honolds Heimkehr. Wer Näheres wissen möchte, kann auf www.seibold.de, Seibold einfach nur mit D, nachgucken. Und jetzt kommen wir zur Autorin Dorothea Böhme und es wird märchenhaft.
Echt märchenhaft.
Ja, genau.
Genau, die Geschichte ist ursprünglich entstanden für die Lesebühne Get Shorties, wo sie auch Mitglied ist. Und sie hat mir gesagt, ich soll unbedingt sagen, dass für diese Geschichte echt märchenhaft keine realen Kinder verwirrt wurden, erschreckt oder gar traumatisiert.
Sie ist ein Beispiel dafür, dass Menschen aus dem Autorinnenstammtisch hier in Stuttgart auch aus aller Welt gekommen sind oder durch alle Welt gereist sind.
Genau. Sie ist geboren im Ruhrgebiet und ist für ihr Studium in die Welt hinausgezogen, war erst in Tübingen, dann in Quito und Triest und schließlich kam sie nach Klagenfurt, wo sie ausgerechnet mit dem Schreiben begonnen hat. Und dann hat sie einige Jahre als DAAD-Lektorin in Ungarn gelebt und jetzt lebt sie in Stuttgart. Und sie schreibt Lokalkrimis, Liebesromane, Kurzgeschichten, eben für diese besagte Lesebühne Get Shorties. Und zuletzt ist unter dem Pseudonym Johanna Faust der Roman Weinbergsommer erschienen.
Vor einigen Jahren haben die Get Shorties auch bei uns im Radio mitgemacht. Aber ich glaube, da war die Dorothea Böhme noch nicht dabei, wenn ich mich richtig erinnere. Auch bei ihr kann man nachgucken auf www.dorothea.böhme.de und alles in einem Wort. dorotheaböhme.de. Wir hören jetzt von ihr echt märchenhaft.
Na gut, dann zeig mir doch mal dein Märchenbuch, sage ich. Freudestrahlend schleift er ein Bildband ins Wohnzimmer, der beinahe ebenso groß ist wie er selbst. Wir setzen uns auf die Couch und fangen an zu blättern. Die Schöne und das Biest ist das erste Märchen und ich zögere. Stockholm-Syndrom, ich weiß nicht, ob das Richtige für einen 4-Jährigen ist, sage ich. Stockholm, fragt Tobi. Und ich kläre ihn auf, wie es zu dem Namen für diese psychische Störung kam, bei der sich ein Entführungsopfer mit seinem Geiselnehmer identifiziert. Die arme Belle ist einfach Opfer ihrer Umstände. Vater entführt, selbst entführt, Kontrollverlust. Und dann redet sie sich ein, dass es zum Teil auch ihr eigener Wille war, um die Situation wenigstens erträglicher zu machen. Eine ganz tragische Geschichte, schließe ich meine Ausführungen. Das arme Ding braucht Jahrzehnte an Therapie, um das alles zu verarbeiten. Tobi nickt verständnisvoll. Und wir entscheiden uns für ein harmloseres Märchen. Aschenputtel. Mittellose junge Frau verliebt sich in steinreichen Prinzen. Bis auf die klischeehafte Situation, dass die Frau nichts weiter tun muss, als gut auszusehen, um dann von einem Mann gerettet zu werden, kann da doch nicht viel schiefgehen. Also beginne ich zu lesen. Es ist eine wirklich traurige Angelegenheit mit Stiefmutter und Stiefschwestern und Tobi und ich zerfließen vor Rührung. Dann plötzlich stellt sich Aschenputtel unter einen Baum und klagt ihm ihr Leid. Ein Vogel antwortet. Warum redet sie mit einem Baum, merkt Tobi kritisch an. Und wieso kann der Vogel sprechen? Ach herrje, wie erklärt man das einem Vierjährigen? Weißt du, beginne ich, wenn ein Mensch sehr, sehr unglücklich ist, so wie unser Aschenputtel hier, dann greift er manchmal zu Mitteln, die ihm helfen, seine Traumata zu verarbeiten. Alkohol, Drogen, Opiate und so etwas ruft dann Halluzinationen hervor. Eine Art Delirium. Alkohol, Drogen, wiederholt Tobi. Was heutzutage so in Kinderbüchern steht. Nun tanzt Aschenputtel mit dem Prinzen, verlässt um Mitternacht den Saal und verliert ihren Schuh, was weitreichende Folgen hat. Der ausgeprägte Fußfetischismus des Prinzen ist mir nicht ganz geheuer. Aber ich weiß nicht, ob der Aktuelle es gut findet, wenn ich mit seinem Sohn über eher ungewöhnliche sexuelle Neigungen spreche. Also halte ich lieber den Mund. Vielleicht machen wir einfach mit dem nächsten Märchen weiter. Dornröschen, sagt Tobi. Gute Idee, antworte ich. Da können wir direkt im Anschluss über Konsens sprechen, sexuelle Belästigung und darüber, wie wichtig es ist, dass beide Partner ihren Wunsch nach körperlicher Annäherung verbalisieren. Tobi sieht mich mit großen Augen an. Sieh mal, erkläre ich ihm. Dornröschen liegt einfach da und schläft. Und dann kommt dieser Typ. Und was, wenn er Mundgeruch hat? Herpes. Ich will nicht einfach nichts ahnend von irgendeinem dahergelaufenen Heckenprinzen die Zunge in den Hals gesteckt bekommen. Man muss in diesen Storys ja schon die ganze Zeit ignorieren, dass diese Märchenmädels keine eigene Agenda haben, keine Hobbys, keine Interessen außer Hausarbeiten. Na, da würde ich mich auch vor die nächste Kürbiskutsche werfen.
Sie hören, ihr hört das Freie Radio für Stuttgart, Redaktion Kulturpalast, gemeinsam mit Jutta Weber-Bock am Telefon.
Ja,
stelle ich Sabine Gertling. Die Anthologie des Stuttgarter Autorinnen-Stammtischs, Autoren-Stammtischs, wortreich oder ortreich vor. Die Aufnahme von Dorothea Böhme, die wir gerade gehört haben, ist offensichtlich vor Corona-Zeiten entstanden. Es war ja auch lachendes Publikum zu hören.
Ja.
Und jetzt kommt Wolfgang Hähnle dran. Er ist 45 in Altötting geboren, aufgewachsen in Göppingen. Hat in Stuttgart studiert und seither ist er hier oder im Umland wohnhaft. Er ist seit 2007 freier Schriftsteller, ab 2013 Lyrikdozent. Er schreibt Lyrik und Kurzprosa. Was hören wir denn jetzt von ihm?
Wir hören heute zwei Gedichte von ihm. Das Gedicht Kanya, das bezieht sich auf die Mitte des letzten Jahrzehnts, als die Deutschen sich vor allem über die Griechen lustig gemacht haben und verdreht das so ein bisschen. Und das zweite Gedicht auf Geets beschreibt einen Weg ohne Anfang und Ende, der immer so auf denselben Punkt hinausläuft.
Und wer Näheres über ihn wissen will, kann das auch nachgucken auf www.wolfgang-haenle.de. Also, wir hören jetzt Kanya und auf geht's.
Kanya, wenn du die Straße auf der linken Seite hinuntergehst, die Augen halb geschlossen, knapp neben der sommersprossigen Bordsteinkante, siehst du einen Alten im schwarzen Hemd. Er döst auf einem Hocker, wartet, bis sein Freund im weißen Hemd aus dem Café Nyon schlurft, ein Glas Racomelo in der Hand. Er klappt das Tischchen auf, das Brett mit blauen und weißen Fischen über den Pyramiden. Sein Lächeln setzt die Steine, teilt alle trägen Stunden mit der anderen Seite. Sie würfen um Touristen. Zuerst fliegen die Polen raus, kurz darauf die Dänen und Finnen. Da helfen auch ihre schicken Smartphones nicht und ihre Sonnenbrillen. Mit den Deutschen ist es schwerer, da sind noch Rechnungen offen, verjährte Kanäle und frische Schulnoten. Holländer verziehen sich bereits weiter oben in die Markthalle und kaufen Ziegenkäse gegen den Sonnenbrand vom letzten Jahr. Bis zum Schluss bleiben die Engländer, würfeln um den fünften Elfmeter. Franzosen verzehren einen letzten Hummer. Der Linus von Dourakis an Weihnachten war eine Offenbarung, wie die Grüße von Elena. Gegen Abend grusen einheimische Motorroller, fliegen freihändig zwischen niedrigen Straßenschluchten direkt zu Captain Nick, der auf einem Glasbodenboot schlummert, zwischen Bretterrumpf und grobem Tisch, Pollerskelett und gestohlener Sitzbank. Während der Saison verbrauchen sich alle Tage von selbst. Sein Schiff schaukelt ihm seinen Traum zurecht, randvoll mit Schwedinnen. Unter Wasser greift er nach ihnen und hat Flossen in der Hand. Jetzt kommt die rechte Stunde für zwei Spieler. Nach einer letzten Runde Tafli stolzieren sie mit ihren Schlafsäcken auf die venezianische Mole und verschlafen ihre üppige Rente. Wie jede Nacht sitzt du an der Bar, hast den letzten Liebhaber ertränkt und findest diesen Barkeeper einfach dischi. Auf geht's! Den Rucksack haben wir gepackt mitsamt Sonnenschutz, Wanderstecken für alle Fälle und die schweren Stiefel. Vesperbeutel im Sack, das Fernglas um den Hals. Das Land bleibt stumm und still. Der Weg trägt nur die Luft. Wir könnten uns verlaufen oder in den Abgrund stürzen, den Fuß verstauchen, unsere Haut verbrennen, der Regen könnte uns auflösen und der Sturm in alle Himmelsrichtungen verwehen. All inclusive, der Berggeist schenkt nur Nebel aus. Die Mutigen stoßen Stöcke ins Ungewisse. Diese Wanderung gibt es nicht. Niemand hat sie sich ausgedacht. Keiner sie jemals angetreten. Auf Wanderkarten findet man sie nicht. Und kein GPS kennt ihre Daten. Ihr Weg hat keinen Anfang und kein Ende. Keine Wegzeichen und nicht ein Steinmännchen. Er verschwindet in keinem Wald und endet nicht am Abgrund. Hat kein Ziel. Kommt jedes Mal zu spät. Höhenlinien. Alles ist ein singulärer Punkt.
Das waren jetzt Gedichte gegen das Fernweh, das wir zurzeit haben müssen, weil wir nicht reisen können. Und für mich auch ein Beispiel, was ich ja eh noch mit dir besprechen wollte, dass man vielleicht in einer Anthologie ein bisschen mehr experimentieren kann, als wenn man jetzt einen Roman rausbringt oder einen thematischen Gedichtband oder sowas. Würdest du dem zustimmen?
Ja, dem würde ich zustimmen. Ich habe mich also sehr gefreut, dass meine mein kleiner Text Die blaue Mauer aufgenommen worden ist. Und inspiriert wurde ich zu diesem Text durch eine blaue Mauer, die es wirklich gibt, oben in Feigen. Sie zieht sich durch ein Gebäude der Hochschule der Medien. Und ich habe also dort einen Lehrauftrag und habe von unserem Seminarraum immer diese blaue Mauer angeguckt und habe mir sehr viele Notizen dazu gemacht. Und so ist dieser Text dann nach und nach entstanden. Eine kleine Schule der Wahrnehmung, die bringt für mich zusammen, was so im Allgemeinen weder bemerkt wird noch zusammengehört, und kann so den Blick für die Umgebung, den Zwischenraum Stuttgart schärfen. Das Projekt ist ursprünglich mal entstanden in Zusammenarbeit mit bildenden Künstlerinnen aus der GEDOK zur Langen Nacht der Museen im Jahre 2019. Und ich habe dazu ein Zitat gefunden von George Perec. Und er sagt, was man im Allgemeinen nicht notiert, was nicht bemerkt wird, was passiert, wenn nichts passiert, außer Zeit, Menschen, Autos und Wolken.
Das heißt, wir hören jetzt deinen Beitrag zur Anthologie Wortreich, Die blaue Mauer.
Die blaue Mauer. Hungrig nach Bläue zieht sich die Mauer von der alten Linotype auf Augenhöhe am Abbruch entlang. Der Hang spiegelt sich im Gegenüber. Niemand sieht jedermann. Lose Geschichte, die letzten Brocken Kalkstein im Mischwald. Märchenschnee von gestern, im Herzen blau. Nachdurst am Viadukt. In das kalte Tal flieht sie und lässt an der Rampe die Sau raus, quiekt mit dem Geländer. Es dauert nicht lange, bis sie sich aneinander gewöhnen, und doch finden sie sich überflüssig, sprechen nichts aus, stehen Fuß bei Fuß, berühren sich nicht. Es bleibt dieser Abstand in der Balance gar nicht so leicht, das immer säuisch an einer Stelle zu treiben und weiterzulaufen. Leon stellt sein Fahrrad an ihr ab und liefert seinen Kopf gleich mit. Schweinerei, und nicht mal ein Anzugträger ist er. Die Zacke fährt ins Theater ein. Gefangen an der Kante, ein Kinderwagen aus 50 Jahren. Seine Krawatte fliegt davon. Nach der Pause fällt jedermann in den Zwischenraum. Ein abgefrorener Finger, Leons Haarband, ein paar Handschuhe. Zu zweit ist es wärmer, da passt sein Leben hinein. Eine Feuertreppe schlängelt sich durch den Heusteig. Die Mauer bleibt stehen, wo sie verläuft. Alle starren sie an. Es blaut und staubt im Kessel. Diese Mauer verheißt kein Entkommen. Ihr Lorbeer paart sich mit einer Heckenrose und vertrocknete Geranien geben Gottes Segen. Am Notfallsammelpunkt wartet Hinz, der alte Waldkauz. Einen Fahrer gibt es schon lange nicht mehr. Autonom gelangt die Mauer bis kurz vor Kunzens Schweinebacke. Da zerren die Heiligen sie hinter dem alten Horizont hervor. Diese grinsenden Putten tragen Äxte und containern sich blau in einem Topf mit Mörike. Sie verläuft sich am Rand der alten Stadt, reibt sich die Augen. Wie Scherenschnitte schieben sich die Konturen der Hügel im Morgennebel übereinander. Beim Leugnen der Welt putzen die Diakonissen den Seerosen die Blätter blank. Die drei Marien konvertieren. Einserlei. Tautropfen perlen ab. Mit den Tonenden schwimmen die Diakonissen um die Wette und verschwinden im Untergrund. Mittagspause bei der schönen Lau und den Fröschen. Die Fontänen des Springbrunnens richten sich gen Italien aus. Charlotte Reilen schüttelt den Kopf. Ein Schwarm Mücken streicht durch die Luft. Im grünen Wasser schnappen Goldfische nach Goldmünzen und singen: Johann Jakob Heringsfresser geht zum Reilen mit dem Messer, sticht den besten Hering raus, trägt ihn bis zum Suppenhaus, legt ihn auf einen Stein, isst ihn ganz allein. Libellen stehen in der Luft und verneigen sich. Durch den Säuleneingang huscht Herbstwind. Eine schmale Rinne führt das Wasser in den Teich zurück. Sein Plätschern trägt den Kohlweißling durch den Schatten. Wind streicht der blauen Mauer die Haare aus dem Hirn. Geranien geben ihr Letztes und schwingen sich zur Blüte auf. Der Hibiskus tut so, als ginge ihn das nichts an. Am Teichgrund lochen sich Steine in den Kalk. Mit den Blättern zeigt das Schilf auf die Mauer und bohrt sich in ihr Herz. Atlantis wächst aus dem Teich empor. Wollgras winkt der blauen Mauer beim Nacktbaden zu. Vorletzte Mittagsluft im Innenhof. Von guten Mädchen still behütet fährt der Wind vor dem Beten durch den Nussbaum. Nachts schlafen die Goldfische nicht und die Diakonissen singen von 13 Eiern, gebraten auf der Theo. An die blaue Mauer geklatscht oder gegen die Wand gefahren. Sie brütet die Eier aus zwischen Arm und Reich, mauert und hajekt, verbrennt mit kühler Sonne im roten Bühl. Gekreuzigt sei ihr Name. Die letzte Brille auf der Nase für das Buch, das es nicht mehr gibt. Steine im Kopf verdunsten. Diesel schmeckt nach Sonne und riecht jetzt grün. Im abgerissenen Putz verfangen sich die Pollen der Birken. Der Himmel hat keinen Blaubart mehr. Zum Dieselreigen bekommt die Mauer ein Dach. Sie nennt sich jetzt Paula, ist 62 und nimmt jede Arbeit an. Am Palast der Republik suchen ihre Luftwurzeln bezahlbaren Wohnraum. Entkernte Villen tragen Tarnkappen, sind nicht da, wo sie sind. Lerchen jubilieren in grünen Autos, die nicht grün sind. Die blaue Luft trägt schwer an Fahrverboten.
Das war die blaue Mauer von Jutta Weber-Bock, ein ja expressionistischer, fast dadaistischer Text. Wenn man gucken will, was Jutta Weber-Bock sonst noch so schreibt, kann man auf ihrer Homepage nachgucken, www.weber-bock.de. Und bevor wir jetzt den nächsten literarischen Beitrag hören, nochmal eine musikalische Verschnaufpause. Zurück zur Anthologie. Wortreich oder ortreich. Jetzt kommt Tanja Roth, auch wieder eine Krimi-Autorin, oder?
Ja, eine Krimi-Autorin, aber ja, sie schreibt, sie hat eine Ostalb-Krimi-Reihe geschrieben und zudem auch einen Filter-Krimi. Und die Kurzgeschichte Die Wühmer spielt in ihrer Lieblingsstadt Rom. Dazu vielleicht gleich nochmal. Sie hat erst eine Ausbildung gemacht in der Gastronomie und hat später in Schwäbisch Gmünd Kommunikationsdesign studiert und in Frankreich und in Italien gearbeitet. Und sie findet den Stoff für ihre Geschichten eigentlich überall, also im Alltag, in der Fantasie. Und ja, zu Rom, sie hat mir verraten, sie hat noch keine Stadt erlebt, in der der Bus mehr Verspätung hat als dort. Und diesen Umstand plagt auch die Wühlmaus, eine Privatdetektivin, die in Rom einen verschwundenen Millionär aufspüren soll.
Wir sind gespannt.
Die Wühlmaus. Die Hunde hetzen hinter mir her und knurren. Jemand ruft. Kies knirscht unter meinen nackten Füßen. Kleine Steine bohren sich in meine Haut. Für einen Augenblick überlege ich mir, ob das Messer in meiner Hand helfen könnte. Nein, es ist zu klein, um beide Dobermänner auf einmal zu erledigen. Plötzlich schnappt mich eins der Viecher an der Wade. Stoff reißt, Schmerz jagt durch mein Bein. Blind trete ich nach hinten. Das eine Vieh jault auf. Die Pforte ist zum Greifen nah. Aber fangen wir von vorn an. Die Wühlmaus, das bin ich. Deinen Namen suchst nicht du dir aus. Warum Kiefer-Paul so heißt? Weil er einem Mann mit dem ersten Schlag die Kauleiste durchtrennt. Rot-Weiß heißt nicht etwa wegen seiner Vorliebe für Pommes so. Er hat seinen Namen von den offenen Brüchen, die sein Markenzeichen sind. Außerdem ist er lieber Burger. Ich bin keine Killerin. Dieses Business wäre nichts für mich. Meine Spezialität ist, Dinge zu durchwühlen. Ich bohre mich in einen Fall, bis ich blutige Pfoten habe. Meine Profession? Ich finde sie. Und was Kiefer-Paul oder Rot-Weiß dann mit ihnen machen, das entscheide nicht ich. Das Schöne an meinem Job? Ich finde auch ihre verschollen geglaubte Schwiegermutter, die sie nicht sauber genug entsorgen haben lassen und die nun auf Hawaii ein neues Leben angefangen hat. Mit dem einzigen Ziel, sie möglichst qualvoll sterben zu sehen. Ich finde den untergetauchten Vater im Busch von Botswana, finde auch die schwarzen Konten, wenn der Großvater plötzlich abgetreten ist. Natürlich ist es dazu hin und wieder nötig, Dreckwäsche umzudrehen und Familiengeheimnisse aufzudecken. Nur so kann man alle Zusammenhänge verstehen. Mein siebter Sinn hat mir dabei schon des Öfteren wertvolle Dienste erwiesen. Und genau weil meine Arbeit eine wichtige ist und weil die auf meine Entdeckung folgende Drecksarbeit, sollte sie benötigt werden, andere erledigen, fragte ich mich nun, warum der Typ mich schon seit 20 Minuten verfolgte. Klein war er und dicklich, schütteres Haar, nachlässige Kleidung, Korthose. Eher deutscher Beamter als Mafioso. Wühlmäuse haben kleine Äuglein, sie sehen nicht besonders gut, sie wühlen. Ihr Ziel liegt mal vorne, mal hinten, mal im Dreck, mal im Dämmerlicht der Vergangenheit. Was also hatte ich übersehen? Hing der Kerl mit meinem aktuellen Auftrag zusammen? Vermutlich. Unauffällig musterte ich den Mann in der Schaufensterscheibe der Luxusboutique. Nun ging er ein paar Meter hinter mir. Sein Gang war nicht der eines Killers. Die bewegen sich anders. Ein Anfänger schien er jedoch auch nicht zu sein. Mal ließ er sich zurückfallen, dann kam er plötzlich aus einer Seitenstraße und trug eine andere Jacke. Ich sollte nicht bemerken, dass ich verfolgt werde. Oder ist es doch genau das, was der Auftraggeber wollte? Um das herauszufinden, brauchte ich erstmal Zeit. Zeit, die ich nicht hatte, denn es war mein letzter Tag hier und ich war meinem nächsten Ziel auf der Spur. Eine Spur, die mir viel Geld bringen würde, meine Schulden tilgen. Eine ehemals reiche Aachener Familie, die den verschollenen Großvater in Monaco wähnte. Und mit ihnen die deutsche Steuerbehörde, die den alten Herrn nach Wunsch meiner Kunden nicht als erstes finden sollte. Ganz falsch lag die Familie nicht. Nach kurzem Eintauchen in die monegassische Hochfinanz hatte seine Spur allerdings weiter nach Rom geführt, genauer gesagt zu einer abgeschotteten Villa im Quarto Miglio an der Via Appia Antica. Der Gedanke an den Verfolger schwächte meinen Instinkt für das Ziel. Die Sonne, die vom Himmel brannte und der Gestank nach Benzin taten ihr Übriges. Ich knickte um auf dem unebenen Kopfsteinpflaster. Der Schmerz raste durch meinen Knöchel. Ein Fiat holperte viel zu schnell über die uralten Steine. Die Jungs im Auto hatten die Scheibe heruntergedreht und pfiffen. Ich warf ihnen einen bösen Blick zu, versuchte meinen schmalen Absatz aus der Fuge zu ziehen. Klar hatte ich probiert, den Bus zu kriegen, aber schaffen Sie das mal in dieser Stadt. Der Fahrplan an der Station? Allenfalls ein unverbindlicher Hinweis. Eine freundliche Seniorin neben mir meint im Plauderton, sie genieße die Wartezeit immer. Zum Glück ist mein Italienisch passabel, aber ich war mir nicht sicher, ob ich den letzten Satz richtig verstanden habe, als ich sie nach dem Fußweg fragte. Seguite il vento, la supplica dei morti. Folge dem Wind, dem Raunen der Toten. Dann hatte sie gelacht und das Gold ihrer Zähne glänzte in der Sonne. Was für ein Quatsch. Doch ich kam nicht dazu, mir über ihre Worte Gedanken zu machen. Denn weil ich warten musste und mit ihr sprach, hatte ich ihn überhaupt erst wahrgenommen. Jenen Mann, unauffällig hinter einer Lorbeerhecke mit seinem Telefonino beschäftigt.
Und wer wissen will, wie es weitergeht, muss die Anthologie sich besorgen. Als nächsten Abschnitt hören wir Petra Naundorf. Ich glaube, da geht es um eine Zukunftsvision oder Dystopie.
Ja, das letzte Abendmahl anno 2042. Und Petra Naundorf ist gelernte Verlagsbuchhändlerin, hat Germanistik, Politikwissenschaften und die Bissle BWL studiert. Sie hat für verschiedene Verlage gearbeitet in Stuttgart und Hamburg und ist seit 2015 Krimi-Kurzgeschichten-Autorin. Sie ist auch Mitglied bei den Mörderischen Schwestern, nicht nur im BVJA.
Und wir hören jetzt das letzte Abendmahl, anno 2042. Dann hören wir mal, wie sich Petra Naundorf die Zukunft vorstellt.
Genau.
Petra Naundorf, das letzte Abendmahl, anno 2042. Echt schade, dass das Secret nach dem heutigen Abendmenü schließt, weil die neuen Kommunikatoren von den Körperscannern nicht mehr erkannt werden können, sagte Melli zu ihrer Freundin Bea, während sie ein roségoldenes Armband aus Plast und ein glitzerndes Eerie in ein Verwahrkörbchen legte. Ihre Kommunikatoren würden, wie die Accessoires der anderen Gäste, während ihres Aufenthalts in einem Tresor des Restaurants verschwinden. »Und deine?«, fragte Melli die Freundin. »Habe ich zu Hause gelassen«, sagte Bea. »Ich wusste ja, dass wir die hier abgeben müssen.« »Wow! Und wie hast du hergefunden?« Melli riss die Augen auf. »Wie mutig Bea war!« Ohne einen Kommunikator ging sie selbst nicht einmal in den Park neben ihrer Wohnsiedlung joggen. Melli durchschritt mit Bea den Scanner. Er schlug nicht an. Der Gastraum hatte die Dimension eines Ballsaals. Melli und Bea wurden an ihren Tisch geführt und nahmen dort Platz. Dem Gruß aus der Küche folgte eine sämige Kürbissuppe. »Oh, lecker! Sag mal, Bea, kennst du 1984?« »Meinst du den Film mit Aurelia Burns und Fred High oder die Fixmet-Serie?« Bea versuchte, sich in der Rückseite ihres Löffels zu spiegeln. »Sag mal, habe ich da was zwischen den Zähnen? In der Suppe war sowas Grünes drin.«
Nee, hast du nicht. Ich meine auch das Buch. Aber nicht das E-Book, sondern das mit Buchstaben auf Papier. Nee, das kenne ich nicht, Mel. Dir ist schon klar, dass Bücher aus Papier seit Inkrafttreten der Verordnung zur Senkung der Brandlast in Wohnräumen nicht mehr erlaubt sind? Außerdem sind Bücher langweilig. Da sind die neuen Kommunikatoren schon ein ganz anderes Kaliber. Bilder direkt ins Gehirn. Geil. Aber leider sind die Teile schweineteuer. Außer man macht einen Deal. Bea legte den Löffel zurück auf den Tisch. Was für ein Deal? Fragte Melly. Rück raus, Bea. Was für ein Deal? Also gut. Wenn man sich innerhalb des nächsten halben Jahres eine Beta-Version ins Hirn implantieren lässt, dann bekommt man das erste Update umsonst. Das liefert dann bei allen Filmen echte Gefühle. Voll krass, oder? Wow, klingt schrecklich. Melly schüttelte sich. Würdest du das machen? Och, pff, du wolltest mir doch gerade was zu diesem Buch erzählen. Dann schieß doch mal los. Ach ja, wusstest du, dass das Original gar nicht die gleiche Handlung hat wie der Film? Und auch einen ganz anderen Schluss? Hat mir richtig Angst gemacht. Bist du dir sicher, dass du das Buch zum Film hast? Fragte Bea. Nix Buch zum Film. Das Original. 1984 von George Orwell. Meins ist ein Nachdruck von 2018. Bea blinzelte. Okay, steinalt. Und was ist daran jetzt so anders? Die Kommunikatoren heißen da Televisoren und die waren in jedem Raum, Melly überlegte. Eigentlich waren die gar nicht so richtig überall wie unsere Kommunikatoren heute, aber man konnte sie nicht abschalten. Deswegen haben die trotzdem alles mitgekriegt. Der Staat hat gewonnen. Die haben das Liebespaar gefoltert, bis sie sich gegenseitig verraten haben. Bea spähte in Richtung Küche. Oh, die Hauptspeise könnte jetzt echt mal kommen. Ich habe so Hunger. Hey, ich rede hier von totaler Überwachung und von Literaturfälschung und du redest vom Essen? Ach, jetzt mach dich mal locker, sagte Bea. Es ist künstlerische Freiheit, etwas an der Handlung zu schrauben. So ein Film soll ja schließlich unterhalten und nicht die Leute zu Tode erschrecken. Du sagst, in diesem Oldie-Buch überwacht der Staat alles mit den Kommunikatoren? Also, das siehst du es, ist doch ganz anders als bei uns. Unsere Kommunikatoren dienen uns. Sie entertainen uns, sie informieren uns, wann immer wir das wollen. Und wir haben einen Ausknopf. Den benutzt zwar niemand, aber er ist da. Wir haben alles im Griff. Aber wir können auch überwacht werden. Und geortet, sagte Melly. Schätzchen, wenn es jemanden wirklich interessiert, ob ich Crazy Red oder Velvet Violet für die angesagtere Farbe der Saison halte, dann bitte, soll er mich doch abhören. Und orten ist doch voll gut, wenn du zum Beispiel entführt wirst. Außerdem, Mel, du postest doch sowieso die ganze Zeit, wo du bist. Ja, schon, aber implantieren? Melly wiegte den Kopf. Du hast dir doch die Brüste machen lassen. Das sind auch Implantate, Schätzchen. Ist doch voll genial, Filme und Musik direkt ins Gehirn. Und erst die neuen Features, alle Sprachen der Welt sprechen, nie wieder müde, wenn es dir nicht passt. Und mit der Motivationsstimulation kannst du alles erreichen, was du dir schon immer erträumt hast. Stell dir mal vor, Mel, nie wieder Heißhungerattacken auf Schokolade. Bea starrte auf Mellys üppige Hüften. Du bist gemein, schmollte Melly. Aber dann lächelte sie. Ach, also das wäre schon toll. Aber wenn du mit deinem Charlie vögelst, ist der Provider auch mit dabei, live. Quatsch, ich kann doch ausschalten. Wo, Bea? In deinem Gehirn?
Wir kommen schon zu den letzten beiden Lesebeispielen aus der Anthologie Wortreich. Und zwar kommt jetzt als nächstes Lisa Marlene Häsler. Oder Häsler, weiß ich jetzt nicht genau.
Ja, Häsler. Still Burning heißt die Geschichte. Lisa Marlene Häsler unterrichtet Sport und Französisch an einem Gymnasium in Baden-Württemberg. Und als Neigeschmeckte, die seit 2014 in Stuttgart lebt, läuft sie für ihr Leben gern Marathon. Sie trainiert gerade für ihr nächstes Laufprojekt die Alpenüberquerung im Herbst 2021 und schreibt in ihrer Freizeit an ihrem Debütroman im Bereich Jugendliteratur Urban Fantasy Und der Protagonist ihrer Kurzgeschichte, der 17-jährige Fallo, ist Teil dieses Romans, von dem werden wir auch gleich etwas hören. Und sie hat mir verraten, dass sie am 1. Januar zur Welt gekommen ist, um kurz nach Mitternacht. Und daher liebt sie es, bis spät in die Nacht zu arbeiten und kreativ zu sein.
Und das Laufen hat sie, glaube ich, oder die Liebe zum Laufen hat sie mit dir gemeinsam. Stimmt das?
Ja, das stimmt.
Aber ich glaube, bis zum Marathon machst du es nicht, oder?
Nee, bis zum Halbmarathon habe ich es aber schon mal gemacht.
Ah ja, gut. Aber wir bleiben bei der Literatur und hören jetzt Still Burning.
Jemand sehr Weises sagte einmal, dass die Zeit alle Wunden heile. Dass jeder Schmerz vergehen würde, wenn man der Heilung nur genügend Zeit gäbe. Aber wie viel Zeit ist genug? Seit mehr als einem Jahr trage ich nun diesen Schmerz in mir. An manchen Tagen habe ich das Gefühl, dass er mich von innen aufrisst, als würde eine Säure meine Organe Stück für Stück zersetzen. Mal ist es schlimmer, mal weniger. Manchmal gelingt es mir, ihn für eine kurze Weile sogar gänzlich zu vergessen. Dann fühle ich mich wie ein normaler Teenager, frei und unbeschwert. Doch wenn ich am Abend wieder in den Spiegel schaue, kommt der Schmerz zurück und mit ihm die Erkenntnis, dass nichts je wieder so sein wird, wie es einmal war und dass ich meine Familie und das Mädchen, dem ich mein Herz geschenkt habe, nie wiedersehen werde. Mitten in der Nacht riss mich ein lauter Schlag aus dem Schlaf. Auch Lucy war plötzlich hellwach. Was war das? Ich weiß es nicht, antworte ich verwirrt. Zuerst dachte ich, ein Blitz hätte in unser Haus eingeschlagen. Da allerdings kein Donnern folgte, verwarf ich diesen Gedanken schnell wieder. Ich drückte Lucy fest an mich und versuchte, sie zu beruhigen, als im nächsten Moment ein weiterer, noch heftigerer Knall durch unser Haus dröhnte. Lucy schrie auf und ich zuckte zusammen. »Da ist was im Keller«, sagte sie. Adrenalin schoss durch meinen Körper. Schnell drückte ich Lucy einen Kuss auf die Stirn, sprang aus dem Bett und stieß die Tür auf. Ein stechender Geruch ließ mich zurückfahren, sodass ich mir mein T-Shirt über die Nase ziehen musste, um meine Atemwege zu schützen. Mein Hals brannte trotzdem. Augenblicklich forderte ich Lucy auf, die Tür zu schließen und in meinem Zimmer zu warten. Doch sie protestierte und sprang auf. »Ich komme mit!« »Nein, tust du nicht!« antwortete ich mit hartem Unterton und schob sie zurück in mein Zimmer. Da ich selbst nicht genau wusste, was im Keller passiert war, hielt ich es für keine gute Idee, dass sie mitkam. »Bitte warte hier auf mich. Ich will nicht, dass dir etwas passiert. Dieser Geruch, ich habe überhaupt keine Ahnung, was das ist.« Lucy nickte, trat ein paar Schritte zurück und zog die Tür zu. So schnell ich konnte, rannte ich die Treppe hinunter. Als sie am Schlafzimmer meiner Eltern vorbeilief, hämmerte ich mit beiden Fäusten gegen die Tür. »Mom, Dad, im Keller ist etwas passiert. Kümmert euch um Cyric. Ich sehe nach, was los ist.« Schon bevor ich den Heizungskeller erreicht hatte, rollten mir dicke Rauchschwaden entgegen, die meine Augen Tränen ließen. Ich durfte keine Zeit verlieren. Ich hustete, als ich schließlich die Tür erreichte, aus der dichte Rauch heraustrat. Es war die schwere Stahltür, die zum Heizungskeller führte. Die Tür, die Dad schon seit Monaten reparieren wollte. Die Tür, die schief in den Angeln hing. Mit einem kräftigen Ruck riss ich sie auf. Sofort sträubte sich alles in mir gegen diese überwältigende Hitze. Hohe Flammen schlugen mir entgegen und ließen mich zurücktaumeln. Hart stieß ich mit dem Rücken gegen die Werkzeugbank meines Dads. Ein heftiger Schmerz raste durch meinen Unterkörper, als ob sich ein spitzer Gegenstand durch mein Fleisch gebohrt hätte. Ich schrie, hatte aber keine Zeit, mich um meine Verletzung zu kümmern. Ich musste funktionieren, ich musste handeln, sofort. Doch es ging nicht, ich konnte mich nicht vom Fleck bewegen. Mit brennenden Augen blickte ich in den Heizungskeller, aus dem mir das Feuer entgegenschlug. Zuerst dachte ich, mein Verstand würde mir einen Streich spielen, meine Augen würden nicht mehr funktionieren, benebelt durch den Schmerz, die Hitze, den Rauch. Denn inmitten der Flammen entdeckte ich zwei Körper leblos am Boden liegen. Und dann zerbrach alles in mir. Denn was ich in diesem Moment zu sehen bekam, drehte mir den Magen um. Meine Eltern regungslos nur wenige Meter von mir entfernt liegen zu sehen und ihnen nicht helfen zu können, zerriss mich. Einen Moment lang war ich wie erstarrt, brachte keinen Ton heraus, starrte auf die Flammen, die ihre Körper überdeckten. Meine um Hilfe schreiende Lunge, das unerträgliche Brennen in Hals und Augen und die Hitze, alles spielte nun keine Rolle mehr. Das Feuer hatte inzwischen auch die Kontrolle über mich übernommen. Ich fiel auf die Knie, war kurz davor, das Bewusstsein zu verlieren. Verbrennen bei lebendigem Leib war ein qualvoller Tod. Ein Tod, den ich nicht einmal meinem Erzfeind gewünschte. Und doch war ich ihm in diesem Augenblick so nah. Aber seltsamerweise fühlte ich nichts. Im Hintergrund vernahm ich einen markerschütternden Schrei. Es klang, als würde jemand durch einen langen, dunklen Tunnel rufen. Es klang, als würde diese Stimme in einem schwarzen Nichts ersticken. Es war die Stimme meines Bruders Cyric. Aber so sehr ich auch wollte, ich konnte mich nicht bewegen. Mir war früh bewusst geworden, dass auf mich nach meinem Tod sicherlich die Hölle wartete. Aber nicht für meine Familie und nicht für Lucy. Ich nahm meine letzte Kraft zusammen und betete für Lucy, Cyric und meine Eltern. Nicht für mich. Ich hatte es nicht verdient. Das wusste ich und akzeptierte es.
So, und jetzt noch last but not least Juliane Rusteberg. Da geht's um die Weltmeisterschaft.
Ja, sie ist in Nordrhein-Westfalen geboren, ist über Nord- und Ostdeutschland dann nach Stuttgart gekommen, wo sie seit 2015 lebt und arbeitet und sich im Autorinnen- und Autorenstammtisch mit Gleichgesinnten austauscht. Sie schreibt Kurzgeschichten, aber vor allen Dingen schreibt sie auch an Fantasy-Romanen und hat da so eine ganze Reihe entwickelt. Und diese Geschichte Weltmeisterschaft ist in der S-Bahn entstanden, hat sie mir verraten, nachdem sie auf dem Weg dorthin eine Taube auf einem Baum über sich hat sitzen sehen. Sie hatte einen Verdacht und die Taube hat sie inspiriert.
Dann hören wir zur Weltmeisterschaft.
Hallo und herzlich willkommen zum Finale der diesjährigen Weltmeisterschaft hier im sonnigen Südschwarzwald. Wow, die Stimmung ist auf dem Höhepunkt. Nur 2 Punkte trennen die amtierende Weltmeisterin Fringilla Fink von ihrer Konkurrentin Silvia Burin. Es ist noch alles offen, es bleibt spannend. Das Publikum tobt. Da ist sie, Silvia Burin. Wird sie es schaffen? Wird sie ihren Vorsprung halten oder sogar ausbauen können? Sich den ersehnten Weltmeistertitel holen? Wie man hört, hat sie das letzte Jahr hart trainiert. Die vergangenen Tage konnten wir uns alle von ihrer Treffsicherheit überzeugen. Und da geht sie auf Position. Das Ziel nähert sich. Ganz schön schnell, da bleibt nur wenig Zeit. Sie setzt an. Ja, das sieht gut aus. Und Schuss, Schuss, Treffer, ja! Sind das volle Punkte? Die Schiedsrichter prüfen die Lage. Und da ist die Entscheidung. 5 Punkte. Damit kann Fringilla nur noch gewinnen, wenn sie exakt die Mitte trifft. Was für ein spannendes Finale. Fink geht auf Position. Das nächste Ziel ist auf dem Weg. Der konzentrierte Blick. Dieser Ehrgeiz. Sie hat den Weltmeistertitel noch nicht aufgegeben. Schafft sie es? Sie wartet. Wartet. Oh, das Weibchen hat Nerven aus Stahl. Da, sie hat abgedrückt. Und Volltreffer. Genau in die Mitte. Unglaublich, es steht fest. Fringilla Fink bleibt Kopfschiss-Weltmeisterin. Was für ein spannender Wettkampf, ein wohlverdienter Sieg.
So, das war jetzt unser letzter Abschnitt aus der Anthologie Wortreich oder Ortreich vom Stuttgarter Autorinnenstammtisch. Wo kann man denn das Buch kriegen, Jutta?
Ja, also ich habe vorhin ganz vergessen zu sagen, dass es wieder herausgegeben wurde von Mark Bench und Joachim Speidel und man kann es in jeder Buchhandlung kaufen oder auch über diese Plattform von der Sandra Ustin, über die Autorenwelt, über den Shop der Autorenwelt, was ich also sehr empfehlen kann. Und kostet 15 Euro. Dafür bekommt man wirklich eine, nicht nur wortreiche Auswahl, sondern auch eine ortreiche Auswahl.
Und wir haben ja versucht, mit den Ausschnitten Appetit zu machen, darauf die ganzen Geschichten zu lesen. Ja. Natürlich konnten wir hier nur Abschnitte vorstellen.
Ja, wir haben sogar noch einen Termin und hoffen, dass er stattfinden kann. Eine Präsentation, eine Live-Präsentation der Anthologie am 28. Mai um 19 Uhr in der Weinkellerei Kern in Rommelshausen.
Und es soll real stattfinden oder virtuell?
Es soll real stattfinden, wir werden sehen, vielleicht müssen wir verschieben, aber ich denke, im Moment ist alles noch offen.
Ja, leider, wir müssen ganz flexibel sein.
Ja.
Wenn wer Kontakt aufnehmen möchte zu dem Autorinnenstammtisch, wie kann er oder sie das tun?
Vielleicht am besten einfach Kontakt über mark@buchbench.de.
Okay, das war die Sendung für heute. Herzlichen Dank, Jutta, dass du so mit dran geblieben bist.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Und
sehr gerne bei dir.
Verantwortlich für die Sendung Sabine Gertling. Ich wünsche noch einen schönen Nachmittag oder Abend.